Mönchsgeflüster.
Klostergeschichten aus dem Mittelalter.
Hallo und herzlich willkommen zu Mönchsgeflüster, dem Podcast zur großen Landesausstellung Welterbe des Mittelalters, 1300 Jahre Klosterinsel Reichenau. Mein Name ist Marvin Gedick und zusammen mit meinem heutigen Gast Dr. Rainer Brüning gehen wir der Frage nach, wie geht ein Kloster eigentlich mit Kriminalität um? In diesem Sinne, hallo Herr Brüning.
Ja, Herr Gedick, herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Was möchten Sie wissen?
Erstmal möchte ich Sie kurz vorstellen, damit auch unser Publikum weiß, mit wem es hier eigentlich zu tun hat. Rainer Brüning ist Referatsleiter am Generallandesarchiv in Karlsruhe und da zuständig für das staatliche Archivgut bis 1806. Insofern verwaltet er auch das Klosterarchiv der Reichenau, dem wir uns heute natürlich dann auch noch weiter nähern werden. Und er ist Kurator der Korrespondenzausstellung Spurensuche, eine Kriminalitätsgeschichte der Reichenau, die ihr in diesem Jahr vom 26. April bis zum 9. August 2024 in Karlsruhe im Generallandesarchiv besichtigen könnt. Da werden wir gleich auch nochmal etwas genauer drauf zu sprechen kommen, beziehungsweise bildet diese Ausstellung ja gewissermaßen auch einen roten Faden durch unsere heutige Podcast-Folge, nachdem die Ausstellung ja auch unser Thema quasi sich selbst vornimmt. Und so stellt sich natürlich die Frage, Herr Brüning, warum macht das Generallandesarchiv eine Ausstellung zur Kriminalitätsgeschichte der Reichenau und nicht zu einem der vielen anderen sicherlich auch spannenden Themen?
Bevor wir aber Herrn Brüning auf diese Frage antworten lassen, möchte ich ein letztes Mal auf die Abstimmung zum Digamus Award hinweisen. Der Digamus Award ist ein Preis für digitale Projekte in Museen und unser Podcast Mönchsgeflüster steht da im Publikumsvoting zur Auswahl und wir würden uns wirklich sehr, sehr freuen, wenn ihr uns da mit unserem Podcast-Projekt unterstützen würdet. Die Abstimmung ist ganz einfach, mit zwei Klicks erledigt. Ihr müsst keine E-Mail-Adressen eingeben und wir würden uns sehr freuen, wenn der große Erfolg von Mönchsgeflüster noch mit der Auszeichnung des Digamus Awards gekrönt werden würde. Die Preisverleihung des Digamus Awards findet im Rahmen der Jahrestagung des Deutschen Museumsbundes statt, welche wiederum am Sonntag beginnt. Für euch wiederum bedeutet dass ihr habt noch ziemlich genau eine Woche Zeit, um für Mönchsgeflüster abzustimmen. Also wenn ihr diese Folge hört oder gerade gehört habt, dann klickt da einfach unten in den Shownotes auf den Link und unterstützt uns. Vielen Dank auch schon an dieser Stelle für euer Interesse, eure Stimme und eure Unterstützung. Ganz herzlichen Dank. Und in diesem Sinne würde ich sagen, geben wir zurück an Herrn Brüning mit der Frage, warum das Generallandesarchiv nun ausgerechnet eine Ausstellung über die Kriminalitätsgeschichte der Reichenau macht.
Ja, Herr Gedick, das ist eine gute Frage. Sie lässt sich beantworten einerseits durch das schlichte Faktum, dass wir ja auch Leihgeber für die große Landesausstellung sind. Das bedeutet, die wertvollsten Stücke des Hochmittelalters werden in der großen Landesausstellung in Konstanz gezeigt werden. Was wir im Generallandesarchiv selber zeigen werden, ist ein weiterer Ausschnitt aus dem Klosterarchiv. Dieses Klosterarchiv ist im Jahr 1803 in badischen Besitz übergegangen und ist dann nach Karlsruhe verbracht worden, also seit über 200 Jahren bei uns im Haus. Und was wir mit unserer Ausstellung anstreben, ist, wir möchten einen besonderen Aspekt betonen, der in der großen Landesausstellung aus gewissen Gründen so nicht abgebildet werden kann. Das Besondere an unserer Ausstellung ist, dass wir uns nicht so sehr den großen Ereignissen, sondern den kleinen Ereignissen, dem Alltag und den einfachen Leuten zuwenden wollen und mal sehen oder herauskriegen möchten, was kann man überhaupt über diese Menschen und ihre Lebensumstände herausfinden. Unser Schwerpunkt wird dabei im Spätmittelalter liegen, also 15. und denn auch im 16. Jahrhundert, also in der frühen Neuzeit, aus dem schlichten Grund, weil es zu dieser Frage, also wie leben die einfachen, die normalen Menschen wie du und ich, es im Hochmittelalter kaum Quellen gibt. Das bedeutet, wir müssen quasi zeitlich etwas zurückgehen ins 15., 16. Jahrhundert. Warum? Weil dort einfach mehr Quellen vorhanden und überliefert sind. Es hat damit zu tun, dass die Schriftlichkeit zunimmt, dass die Verwaltungstätigkeit zunimmt, dass das Papier jetzt eingesetzt werden kann als Beschreibstoff. Es gibt also mehr Quellen und in diesen Quellen gibt es eben Informationen, die wir jetzt aufspulen möchten.
Vielleicht noch eine kurze Zwischenfrage zur historischen Verortung, nachdem wir ja auch in diesem Podcast, aber auch in der großen Landesausstellung vor allen Dingen ja, Sie haben es schon ein bisschen anklingen lassen, das Früh- und Hochmittelalter besprechen. In ein, zwei Sätzen, in welcher Situation befindet sich das Kloster Reichenau eigentlich im 15., 16. Jahrhundert? Also da auch, wo Ihre Ausstellung letztlich ansetzt.
Also die Blütezeit des Klosters ist schon lange vorbei. Wir befinden uns, in einer Spätphase. Ich will das Wort Dekadenz hier nicht benutzen, das ist immer so etwas anrührig. Aber das Kloster hat seine goldene Zeit hinter sich und verwaltet hauptsächlich sein Herrschaftsgebiet und seine Interessen, seine wirtschaftlichen Gegebenheiten. Und es schlittert in eine Krise am Ende des 15. Jahrhunderts. Und was passiert ist, dass ein mächtiger Nachbar, nämlich der Bischof von Konstanz, am Beginn des 16. Jahrhunderts den Zugriff auf das Kloster unternimmt und es tatsächlich auch im Jahr 1540 in seine Hand bekommt. Das bedeutet, die Zeit des einflussreichen, hoch angesehenen Reichsklosters geht zu Ende und dieses Kloster wird vom Bischof von Konstanz vereinnahmt und als ein Kloster unter anderem als Vogtei denn weiterverwaltet.
Sie haben ausgeführt, dass Sie sich in Ihrer Ausstellung dem Leben auch der einfachen Menschen beziehungsweise dem Alltag widmen wollen. Inwiefern hilft uns da jetzt explizit die Kriminalitätsgeschichte, um das nachvollziehen zu können? Weil, ja, ich würde sagen, in unserer Gesellschaft des 21. Jahrhunderts ist Kriminalität ja eher etwas Besonderes und beschreibt vielleicht nicht unbedingt den Alltag.
Ja, die Frage ist, wie definiert man Alltag in diesem Kontext? Wir müssen uns klar machen, dass Schriftlichkeit nur anfällt, wenn es einen Verwaltungsvorgang gibt, wenn es einen Konflikt gibt, wenn es Stress gibt, wenn es Auseinandersetzungen gibt. Dann wird zur Feder gegriffen. Der normale Alltag findet keinen Niederschlag in den Quellen. Also müssen Historiker sich auf besondere Quellengruppen fokussieren und versuchen, was man quasi aus diesen besonderen Quellen herauslesen kann. Was wir nicht vorhaben, ist, wir werden keine klassische Rechtsgeschichte hier entfalten, wo es da um Normen und Strafen geht. Wir werden auch keine, ich will es mal salopp sagen, keine Blut- und Folterausstellung präsentieren. Das interessiert uns nicht und das kann man sich woanders angucken. Was uns interessiert ist, welche Art von Konflikten tauchen in dieser Gesellschaft auf? Welche Chancen, welche Lebensmöglichkeiten haben diese Menschen? Wie wird mit Konflikten umgegangen? Welche Strategien des Überlebens gibt es hier überhaupt? Und diese Informationen, die eigentlich auf die Politikgeschichte, auf die Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, aber auch auf die Kulturgeschichte verweisen, das ist das, was uns eigentlich interessiert. Also nicht die klassische, Verbrechergeschichte. Ja? Also Kriminalität als Kulturgeschichte. Das wäre die Frage.
Und wir haben ja jetzt auch schon erwähnt, der Bischof von Konstanz fängt in dieser Zeit an, eine gewisse Rolle oder eine stärkere Rolle auf der Reichenau zu spielen. Und in diesem Kontext entsteht ja auch quasi das zentrale Exponat Ihrer Ausstellung, das sogenannte Malefizbuch. Herr Brüning, was ist ein Malefizbuch und warum ist es für Ihre Ausstellung und die Kriminalitätsgeschichte der Reichenau so wichtig?
Ja, also das Malefizbuch ist tatsächlich eine bekannte Quelle der Reichenau. Malefiz bedeutet hier, also nicht das Spiel, ja, einige von uns kennen das vielleicht sogar noch, das Malefizspiel. Nein, Malefiz bedeutet hier Übeltat, Verbrechen, aber auch Unglücksfall. Das ist alles in diesem Wort enthalten. Und dieses Malefizbuch wird im Jahr 1590 angelegt. Man weiß nicht genau warum, es gibt aber eine ziemlich plausible Erklärung, warum man im Jahr 1590 plötzlich anfängt, das eigene Archiv zu durchsuchen und Beispielfälle der hohen und niederen Gerichtsbarkeit aufzuschreiben aus den letzten 140 Jahren. Also von 1450 bis 1590 werden die Fälle, die im Klosterarchiv dokumentiert sind oder die den Schreibern bekannt ist, in einem Buch aufnotiert. und zusammengestellt. Das bedeutet, man hat einen Überblick über die Gerichtsbarkeit und über die Rechtsprechung auf der Reichenau. Warum im Jahre 1590? Im Jahre 1590 passiert etwas, was wahrscheinlich die Mönche auch so nicht vorhergesehen haben. Sie bekommen einen neuen Bischof in Konstanz. Und dieser Bischof ist nicht irgendjemand, sondern ist Andreas von Österreich. Der ist Kardinal und, wie gesagt, gehört dem Hause Habsburg an. Und nun muss man wissen, dass das Kloster Reichenau seit Jahrhunderten im Dauerklinch liegt und zwei Hauptgegner hat. Nämlich einmal den Bischof von Konstanz, der versucht, dieses Kloster zu vereinnahmen. Und auf der anderen Seite ist es das Haus Österreich, das die Landvogtei über Nellenburg hat. Und das Haus Österreich versucht auch seit Jahrhunderten, dieses Kloster für sich zu vereinnahmen. Und was jetzt passiert, ist quasi der Worst Case, dass die beiden Gegner sich in einer Person zusammenfinden, nämlich im neuen Bischof von Konstanz, der dem Hause Österreich angehört. Und die Mönche befürchten jetzt also, dass es mit der Eigenständigkeit und letzten Rechten des Klosters endgültig vorbei ist. Und um sich zu wappnen, durchsucht man das Archiv, um Beispiele für seine eigenen Herrschaftsrechte zu haben, um seine eigene Unabhängigkeit beweisen zu können.
Sie haben jetzt schon gesagt, das Malefizbuch hat so ungefähr 150 Jahre abgedeckt. Von wie vielen dokumentierten Fällen sprechen wir denn in diesem Malefizbuch?
Also das Malefizbuch deckt 140 Jahre ab und wir haben aber, daher die Zahl, wir haben exakt 150 Kriminalfälle in diesem Malefizbuch verzeichnet. Was wir festgestellt haben, wir haben das Archiv natürlich daraufhin durchgearbeitet, ist, dass wir Urkunden haben, die nicht im Malefizbuch verzeichnet sind. Das bedeutet, auch damals sind nicht alle Fälle aufgenommen worden. Warum, wissen wir nicht. Vielleicht waren nicht alle Urkunden an einem Ort versammelt oder nicht zugänglich. Also diese 150 Kriminalfälle sind quasi das Minimum. Es ist von mehr auszugehen in dieser Zeit, in diesen 140 Jahren. Aber diese 150, die haben wir auf alle Fälle gesichert, plus zusätzliche Originalurkunden, die weitere Fälle dokumentieren.
Und Sie haben angeführt, dass die Gerichtsbarkeit ein Herrschaftsrecht auch der Reichenau ist. Wie darf man sich dann das vorstellen? Hat der Abt selber Gericht gehalten und Urteile gefällt? Oder, das ist uns an anderer Stelle in diesem Podcast ja auch schon begegnet, war das wiederum ein eher weltliches Phänomen, was dann eher Amtsmänner, Vögte, also weltliche Beauftragte für ja die eher Klerikalen, für die Äbte übernommen hat?
Also was man sich, glaube ich, klar machen muss heutzutage, ist, dass ein Kloster eine zutiefst weltliche Einrichtung ist. Es ist also, wir haben heute ja immer so doch Vorstellungen, das sei jetzt ein weltabgeschiedener Ort und die Geistlichen würden sich hauptsächlich mit sich und Gott beschäftigen. Das ist alles richtig, aber im Mittelalter und auch in der frühen Neuzeit haben diese geistlichen Herrschaften eine Doppelrolle. Das gilt für den Bischof von Konstanz genauso wie für den Abt von Salem oder von Petershausen oder eben auch den Abt der Reichenau. Das bedeutet, er ist geistlicher Herr, aber er ist zugleich auch weltlicher Herr. Und er hat quasi weltliche Beamte, die für ihn die weltlichen Geschäfte durchführen. Nichtsdestotrotz ist er das Oberhaupt. Also selbst wenn er nicht selbst zu Gericht sitzt, ist er doch der Gerichtsherr. Ja, er ist die oberste Instanz in dieser Angelegenheit, genau wie der Bischof von Konstanz auch. Ja.
Um dann aber nichtsdestotrotz einmal ins Konkrete zu springen, er ist der oberste Gerichtsherr, Aufseher, wenn man so möchte. Hat er nichtsdestotrotz auch weltliche Gerichte gehalten oder ist das eher so wirklich delegiert worden?
Also das sowohl als auch.
Okay.
Also es gibt beide Fälle. Er kann selber zu Gericht setzen, aber und dann nach dem Urteil quasi die Ausführung des Urteils in die weltlichen Hände übergeben, ja, oder er lässt sich vertreten. Das ist beides möglich, ja. Aber die Verantwortung und die Herrschaft liegt allein bei ihm.
Wenn wir nun zum Malefizbuch zurückgehen, wir haben gesagt 150 verzeichnete Fälle. Was steht denn da jetzt eigentlich konkret drin? Sind das umfangreiche Dokumentationen oder geht es eher darum, eine gewisse Masse auch vielleicht aufzuzeigen, um wiederum gegenüber dem Bischof von Konstanz zu demonstrieren, schau her, wir haben schon sehr viele Fälle in den letzten Jahren verhandelt, wir sind offensichtlich dazu legitimiert und fähig.
Ja, auch hier gilt wieder sowohl als auch. Es gibt ganz kurze Einträge, aus denen wir quasi außer den Namen des Delinquenten, der die ihm vorgeworfene Straftat und das Urteil quasi nichts erfahren. Das ist denn sehr kurz, gibt doch ein Datum dazu. Es gibt aber auch andere Fälle, die über eine ganze Seite oder über mehrere Seiten berichtet werden. Das vor allem, wenn es sich um Präzedenzfälle handelt. Also wenn es sich um aufsehenerregende Gewalttaten zum Beispiel handelt oder um knifflige Rechtsprobleme. Also wir haben zum Beispiel eine umfangreiche Darstellung von Unglücksfällen, die sehr detailliert beschrieben werden. Warum? Weil es auf dem See große Streitigkeiten gibt zwischen den verschiedenen Herrschaftsträgern, wo die Grenzen verlaufen. Das bedeutet, man muss umfangreiche Nachforschungen anstellen, wenn zum Beispiel ein ertrunkener Fischer auf der Reichenau angespült wird. Und dann gibt es sehr viele Detailinformationen, die man so nicht erwarten würde. Weil das, da wird eine Präzedenz geschaffen.
Jetzt sind Sie schon auch sehr schön zum Inhaltlichen so langsam übergegangen. Was tauchen denn jetzt überhaupt für Konflikte im Malefizbuch auf? Das ist ja das, was Sie uns jetzt und auch im Rahmen der Ausstellung interessiert. Was ist typisch, was ist untypisch für die Zeit? Was begegnet uns?
Also uns begegnet fast alles, was Menschen so machen können, ja, oder was ihnen auch zustoßen kann. Wobei man eben differenzieren muss, dass es, wie Sie selbst sagen, es gibt quasi so, ich sag mal, allgemeinere Verbrechen oder eine allgemeinere Kriminalität, allgemeinere Konflikte. Und es gibt natürlich auch Konflikte, die sehr zeittypisch sind, die wir uns heute gar nicht mehr vorstellen können. Und was so ein Normalfall ist, ich kann das mal skizzieren, was es so alles geben kann. Es gibt also natürlich Nachbarschaftsstreitigkeiten, es gibt Beleidigungen, es gibt körperliche Angriffe, es gibt Diebstahl und Raub. Es gibt auch Brandstiftung, nichts, was uns da so vollkommen fremd wäre. Es gibt dann Sexualdelikte, selbstverständlich, auch da jeglicher Couleur. Also auch da soll man nicht denken, dass wir da irgendwie andere Zeiten heute hätten als früher. Also was Sie sich vorstellen können, das passiert da auch. Also ein ganz großes Thema Sexualdelikte. Dann haben Sie klassische Konflikte, die nur aus der Zeit verständlich sind, also zum Beispiel Wirtschaftsvergehen, Fisch- und Forstfrevel, Wilderei, Urkundenfälschung, Münzfälschung und so weiter. Und dann, was uns doch sehr fern ist, die Leute aber sehr beschäftigt hat, war eine große Angst vor Räuber und Diebesbanden. Es gab da richtig Wellen der Verfolgung und auch der Angst, die über das Land schwappten, dass also fremde Mordbrenner oder irgendwelche marodierenden Landsknechte durch die Gegend zögen. Das kann man sich heute jetzt nicht mehr so vorstellen. Die unmittelbare Gefahr oder die Todesdrohung, die Leute auch erlebt haben. Dazu natürlich dann alles, was in den religiösen Bereich hineinweist, also mit großer Aufmerksamkeit wurde betrachtet oder auch geahndet, alles was mit Fluchen und Gotteslästerung zu tun hat und natürlich das schlimmste Verbrechen von allen, die Hexerei.
Hat Sie bei den Recherchen was überrascht, was Sie so als Konfliktzone auf der Reichenau im Spätmittelalter beziehungsweise in der frühen Neuzeit nicht erwartet hätten?
Überrascht? Die Frage ist jetzt etwas schwierig, weil ich mich ja schon seit sehr langer Zeit mit dieser Zeit beschäftige. Da hat mich jetzt nichts wirklich überrascht, kann ich nicht sagen. Es ist das, was man woanders auch findet. Also die Reichenau ist weder ein Hotspot des Verbrechens noch irgendwie eine ruhige Ecke des Weltgeschehens, wo alles friedlich und harmonisch ist. Nein, ich denke, sie spiegelt auch in ihrer Brutalität das wieder, was wirklich zeittypisch ist. Was die Reichenau selber angeht, und darauf mag vielleicht Ihre Frage hinzielen, ist jetzt, gibt es also spezifisch was mit den Geistlichen, den Mönchen zu tun hat? Selbstverständlich, aber auch das ist normal. Wir haben also mehrere Fälle von Konkubinen, sowohl unter den Geistlichen als auch unter den Mönchen selber. Die eine bekommt ein Kind, die andere heiratet später den Bürgermeister von Allensbach. Die dritte, die nach dem Tridentinum hinausgeworfen wird, räumt das Pfarrhaus leer, weil die Sachen, die im Pfarrhaus sind, ihr gehören. Also das sind durchaus Konflikte der Zeit, die einem vertraut sind, aber die natürlich auch mit der Reichenau und der geistigen Komponente hier nochmal deutlich werden.
Jetzt haben wir vor allen Dingen die Konfliktzonen mal umrissen, um auch die andere oder das Ende eines Prozesses zu betrachten, die Urteile. Heutzutage wird ja viel mit, ich sag mal, Bewährungsstrafen, Gefängnisstrafen, Geldstrafen geahndet. Welche Bandbreite haben wir in der Zeit? Und durfte die Reichen auch diese komplette Bandbreite anwenden oder war sie aufgrund von ihren Privilegien eingeschränkt, was die Urteilsfindung angeht?
Die Ahndungsmöglichkeiten, die Sanktionen sind ganz breit gefächert, wobei man immer gucken muss, dass diese Sanktionen sehr personen- und situationsbezogen sind. Wir dürfen nicht davon ausgehen, und das ist eigentlich auch vollkommen klar, es gibt keine Rechtsgleichheit. Und es kommt immer darauf an, wer ist überhaupt beschuldigt, also wer ist der Täter, wer ist das Opfer und welche Unterstützung können beide Seiten beanspruchen. Ja, es ist ganz wichtig, welche soziale Stellung haben sie inne, welche Freunde und Verwandte haben sie und das nimmt unmittelbaren Einfluss auf die Urteilsfindung. Sie können also für quasi dasselbe Vergehen unterschiedlich behandelt werden. Das wird Ihnen vollkommen klar, wenn Sie denken, was passiert einem Adligen, der einen Diebstahl begeht und was passiert einem Landstreicher, der einen Diebstahl begeht. Das sind zwei verschiedene Welten. Also ist Rechtsgleichheit, diese Idee gibt's gar nicht. Davon müssen wir uns verabschieden. Dazu kommt, dass bei der Wahrheitsfindung sehr umfangreich die Folter eingesetzt wird. Sie wird nicht jedes Mal erwähnt, aber wir können davon ausgehen, dass sie sehr oft eingesetzt wird. Und mit dieser Folter können Sie natürlich ganz bestimmte Ergebnisse produzieren. Auch da ist zu bedenken, dass es Gruppen der Gesellschaft gibt, die natürlich nicht der Folter unterworfen werden. Das sind die einfachen Leute, das sind die Unterschichten, die werden gefoltert. Würdenträger, Amtsleute, die Eliten, die sind davon verschont, das ist ganz klar. Also müssen wir da sehr aufpassen. Und wir müssen auch bedenken, dass schon im 16. Jahrhundert es auch kritische Stimmen gegen dieses übermäßige Foltern, mit denen also falsche Geständnisse reihenweise produziert werden. Um auf die Sanktionen zurückzukommen. Wir haben eine ganz große Bandbreite, das kann von einfachen Ermahnungen, einem Wirtshausverbot, am Pranger stehen oder ähnliches reichen. Das kann wir haben sehr oft Fälle der Ausweisung, also dass Leute aus dem Gebiet der Reichenau hinausgeworfen werden, weil man mit ihnen nichts mehr zu tun haben will. Aber wir haben natürlich auch die drakonischen Strafen und die Leibesstrafen. Ja, die will ich Ihnen ja ersparen, würde ich, glaube ich, nicht beschreiben. Und auch da ist auf der Reichenau genau das passiert, genau das Gleiche wie woanders auch. Es wird also genauso gerädert und geköpft und gehängt wie anderorts auch. Es gibt schreckliche Strafverschärfungen und die Brutalität dieses ganzen Systems ist offensichtlich. In unserer Ausstellung werden wir ja auch ein sehr bedrückendes Exponat der archäologischen Ausgrabung vom Galgen von Allensbach zeigen. Und da kann man erahnen, was mit diesen Leuten passiert ist.
Ganz kurz die Zwischenfrage, was hat der Ort in Allensbach mit der Reichenau zu tun für all diejenigen, die nicht unbedingt vom Bodensee kommen?
Ja, natürlich, klar. Also die Allensbach liegt, der ist ein Ort auf dem Festland gegenüber der Reichenau, gehört zum Herrschaftsgebiet, also des Abts der Reichenau. Und auf der Reichenau selber wurden keine Hinrichtungen vollzogen, die Insel galt ja als besonders, auch als heiliger Ort. Und deshalb wurden die Urteile nicht auf der Insel selbst, sondern eben auf der anderen Seite des Sees vollstreckt. Und in Allensbach war eben das Hochgericht, das sogenannte Hochgericht, also der Galgen, aufgestellt, an dem das denn vollzogen wurde.
Dann haben wir gesehen, eine wirklich weite Bandbreite von unterschiedlichen Konfliktzonen, Kriminalfällen und auch Sanktionen. Sie haben uns jetzt noch ein Beispiel mitgebracht, wo wir das vielleicht mal exemplarisch uns auch etwas anschauen können. Welchen Fall haben Sie uns mitgebracht?
Ja, ich habe Ihnen einen Fall mitgebracht, über den wir etwas umfangreicheres Material haben. Also nicht nur einen Eintrag im Malefizbuch, sondern auch eine sogenannte Urfehde. Eine Urfehde ist ein Dokument, das ausgestellt, unterzeichnet und beschworen werden muss vom Angeklagten, wenn er freigelassen werden will. Also am Ende des Prozesses wird eine Urkunde oder ein Schriftstück aufgesetzt, in dem nochmal erzählt wird, was eigentlich geschehen ist. Also quasi der Tathergang wird geschildert. Dazu wird das Urteil verkündet. Der Beschuldigte muss sich schuldig bekennen, die Strafe annehmen und ganz wichtig, er muss schwören, sich niemals zu rächen. Das ist die Vorbedingung, um überhaupt freigelassen zu werden. Man muss eine sogenannte Urfehde schwören. Und ich habe Ihnen hier eine Urfehde des Jahres 1583 mitgebracht, die mich persönlich auch sehr bewegt hat, weil es ein sehr trauriger Fall ist, nämlich der Fall eines 11-jährigen Mädchens, das von seinen eigenen Eltern zu Tode gebracht wird. Dieser Fall ist sehr traurig, aber zeigt auch, denke ich, sehr gut, wie vorsichtig man mit diesen Quellen umgehen muss. Wir sind ja heute sehr leicht geneigt, schnelle Urteile zu fällen, sehr schnell eine Meinung zu haben, auch wenn wir nicht über alle Informationen verfügen. Und da muss man sehr vorsichtig sein, heutzutage schon. Noch vorsichtiger muss man sein, wenn man einen Vorgang verstehen und beurteilen will, der 500 Jahre zurückliegt. Was ist geschehen? Im Jahr 1583 müssen hier also zwei Eltern eine Urfehde schwören, weil sie ihr Kind umgebracht haben. Was ist dem vorausgegangen? Dem vorausgegangen ist, es handelt sich um das Mädchen Anna Schwerz, 11 Jahre, lebt auf dem Kappelhof in Allensbach und dieses Mädchen gilt als vom Teufel besessen. Wir selber können aus der Quelle nicht genau entnehmen, unter welcher Krankheit, unter welchem Gebrechen oder möglicher geistiger Beeinträchtigung dieses Mädchen gelitten hat, sondern wir können nur die Sprache des 16. Jahrhunderts zu Hilfe rufen und versuchen zu verstehen, was dort eigentlich passiert ist. Und diese Urfehde beginnt also mit einer Selbstbezichtigung der Eltern, die sehr zerknirscht und verzweifelt berichten, dass sie alles versucht haben, um dieses Kind gottesfürchtig aufzuziehen, aber es sei ihnen nicht gelungen. Und was man den Eltern vorwirft und was sie auch eingestehen ist, dass es ihnen nicht einmal gelungen ist, dem Kind das Beten beizubringen, was ja schon darauf hinweist, dass da wirklich eine doch große Beeinträchtigung bei dem Kind vorgelegen haben muss. Also dieses Kind kann nicht einmal beten und es verhält sich aber auffällig. Die Nachbarn werden unruhig, die Eltern sind verzweifelt und es taucht sehr schnell wohl der Gedanke auf, das Mädchen sei vom Teufel besessen, beziehungsweise sei eine Hexe. Und ich will Ihnen die entscheidende Stelle mal vorlesen. Also was sagt die Quelle aus dem Jahre 1583? Sie sagt, dass solches Mädlin den bösen Geist angenommen, demselbigen Huldigung und Gelübd getan und anderes Maßen bewirkt hat. Was denn bei solchen unseligen, von Gott verlassenen Menschen täglich fürgeht und verricht wird. Also Sie merken, die Quelle ist nicht eindeutig, was tatsächlich passiert ist. Es wird nur sehr klar, man verdächtigt das Mädchen, dass es den Teufel beschwört. Vielleicht kann sie sich nicht richtig ausdrücken. Das sind ja alles nur Hypothesen. Aber das ist das, was die Menschen zu der Zeit wahrnehmen. Ja, also dieses Kind, es kann nicht beten, es kann sich wohl nicht richtig verständlich machen. Es ist verdächtig. Es stiftet wohl auch Schaden. Vielleicht macht es Sachen kaputt oder so. Ja. Und was daraufhin gemacht wird, die Eltern wenden sich also an die Amtsleute und auch an die Geistlichen. Und es wird ein Exorzismus durchgeführt mit dem Mädchen. Ohne Erfolg, so der Bericht. Und die Eltern werden immer verzweifelter. Auch die Obrigkeit wird unruhig und man bedeutet den Eltern, also wenn sie dieses Kind nicht irgendwie in den Griff bekommen, dann müssten sie Haus und Hof verlassen und würden außer Landes gejagt werden. Ja, also die Eltern sind sehr, sehr unter Stress und sind sehr verzweifelt. Sie schicken das Kind oder sie bringen das Kind denn bei Verwandten unter. Sie bringen das Kind quasi aus Allensbach weg, um es erstmal aus der Gemeinschaft zu entfernen, aber das Kind kommt zurückgelaufen. Und es geht immer so weiter. Man wartet ab, man ist dann wieder verzweifelt, dann verhält sich das Kind wieder auffällig, es hört nicht und so. Und schließlich sind die Eltern derartig, ja, unter Druck, muss man wohl sagen, und vollkommen überfordert, dass sie beschließen, dass sie ihr Kind umbringen. Und das hört sich in der Quelle so an, das Geständnis der Eltern, dass wir, die Eltern, Vater und Mutter, das arme Kind seither mit Schlagen, Werfen, Stoßen, Treten uns sonst so grausam tyrannisch und unmenschlich gehalten haben und uns endlich miteinander unterrät, dasselbige durch Hunger zu töten. Das ist also das Geständnis der Eltern, die ihr Kind verhungern lassen. Es ist eine wirklich sehr traurige und anrührende Geschichte. Und wie gesagt, das Kind ist tot, der Fall wird offenbar, die Eltern werden verhaftet und es droht ihnen erstmal die peinliche Befragung, also die Folterung und dann die Hinrichtung. Zu diesem Moment, Eltern sind verhaftet, mischt sich jetzt aber die Gemeinde Allensbach ein. Es mischen sich andere Amtsträger ein, Amtsleute, Geistliche, die in diesem Fall involviert sind. Es mischen sich Standespersonen aus der Nachbarschaft ein, die beim Bischof jetzt um Gnade angehen. Sagen also, ja, dieses Verbrechen ist offenkundig, aber man möge jetzt Gnade walten lassen. Und tatsächlich, der Bischof, der jetzt inzwischen ja auch Abt der Reichenau ist, lässt Gnade vor Recht ergehen. Das bedeutet, die Eltern müssen eine geistliche Buße auf sich nehmen. Sie müssen also beichten und den Bußleistung, geistliche Bußleistung vollbringen. Sie müssen eine Summe Geldes für eine fromme Einrichtung spenden und sie werden des Landes verwiesen. So geht diese Geschichte aus, die uns eine Ahnung, wie gesagt, nur eine Ahnung, vermittelt von dem, was dort im Jahr 1583 Schreckliches geschehen ist.
Ein ja wirklich bewegender Fall, der aber auch wirklich spannende Einblicke bietet. Noch eine kurze Nachfrage dazu. Mit welchen Begründungen wird um Gnade gebeten? Also das wird ja vermutlich auch mit gewissen Argumenten versucht worden zu sein, zu untermauern. Das bietet ja, glaube ich, auch nochmal einen schönen Einblick, wie so die Denkweise in der Zeit funktioniert.
Ja, Herr Gedick, da muss ich leider jetzt passen, weil das sagt unsere Quelle nicht.
Ah, okay.
Also es wird nur um Gnade angegangen und auch die Eltern betonen mehrfach, dass diese Gnade unverdient sei und dass sie dem Bischof unendlich dankbar seien, dass sie hier also mit der Strafe, die sie selber wohl verdient hätten, das betonen sie sogar, dass sie da also verschont würden. Was wir uns eben vorstellen können und wie gesagt, da sind wir jetzt aber im Bereich der Spekulation, ist, ich sagte ja, dass dieser Fall für großes Aufsehen gesorgt hat. Also auch die Geistlichen des Ortes, die Amtsleute, die Würdenträger und so weiter, die Standespersonen sind in diesen Fall verwickelt und sind ja genauso ratlos wie die Eltern. Das sieht man an den Reaktionen, ja. Dieser Exorzismus funktioniert ja nicht. Auch die Ratschläge der Amtleute, wie man mit diesem Kind zu verfahren hat, es funktioniert nicht. Und ich könnte mir vorstellen, dass da zum einen durchaus der Vorwurf der Hexerei, also vielleicht ist da doch was dran, hat das die Leute beeindruckt, vielleicht war dieses Kind tatsächlich verhext. Ja, das ist die eine Möglichkeit. Dazu die vollkommene Ratlosigkeit, weil man selber ja auch nicht weiß, wie man mit diesem Problem umgehen soll. Da kommt einiges zusammen. Und viele dieser Amtsleute sind ja in den Fall mit verwickelt. Ja, und das entschuldigt die Eltern und diese Tat in keiner Weise, aber sie verortet besser die Ratlosigkeit. Die Ratlosigkeit und auch die Angst. Diese Leute haben Angst vor dem Kind, weil es ist ja vom Teufel besessen.
Ja, aber da sieht man auch wirklich wunderbar, was Sie schon angesprochen haben. Man muss den historischen Kontext sehen, man muss sich so ein bisschen auch in diese Zeit hineinversetzen, um dann auch ein Gespür dafür zu bekommen, was da womöglich passiert ist oder auch zumindest zu versuchen, das zu verstehen. Ein Fall, der sicherlich ja auch, nachdem Sie ihn hier schon vorgestellt haben und mir im persönlichen Gespräch ja auch schon mal präsentiert hatten, ein Fall, der sicherlich auch in Ihrer Ausstellung im Generallandesarchiv zu sehen sein wird. Wenn wir auf die Ausstellung jetzt zum Abschluss nochmal kurz blicken wollen, was erwartet die Besucherinnen und Besucher bei Ihnen in Karlsruhe sonst noch?
Also wir werden im Zentrum unserer Ausstellung wird natürlich dieses Malefizbuch stehen. Wir werden das präsentieren und auch Fälle daraus vorstellen und ausbreiten und erläutern. Wir werden dazu weitere originale Dokumente, also mehrere Urfäden, Gerichtsprotokolle und Ähnliches hinzufügen. Wir haben auch ein Zeichnungen und Bilder der Zeit. Wir haben, wie gesagt, Funde der archäologischen Grabungen vom Galgen zu Allensbach. Also das wird so eine ganz vielschichtige und auch abwechslungsreiche Eindrücke in diese Probleme der Zeit geben. Aber wie gesagt, nicht so sehr als klassische Rechtsgeschichte, sondern als Versuch, vergangene Lebensumstände, eine vergangene Kulturgeschichte wieder deutlich zu machen. Und dass diese Sachen nicht ganz so eindimensional sind, wie sie uns aus diesen teilweise sehr schrecklichen Quellen entgegenkommt, zeigt ja ein Zeitgenosse, der im Jahre 1580 auch an der Reichenau vorbeireist. Das ist ein berühmter Zeitgenosse. Michel de Montaigne reist im Jahr 1580 von Frankreich nach Italien. Er kommt am Bodensee vorbei, sieht die Reichenau aus und hält sich in Konstanz auf. Und dieser Michel de Montaigne ist ja ein Zeitgenosse, der gegen die Überzeugungen seiner Zeit andenkt, der also ganz andere Vorstellungen von Recht und Gerechtigkeit hat, die uns heutzutage näher erscheinen, der ganz andere Urteile über Hexerei oder was es damit überhaupt auf sich habe, fällt schon im Jahr 1580, also schon im 16. Jahrhundert. Und diesen Michel de Montaigne werden wir quasi als Kontrast in unsere Ausstellung integrieren, um zu zeigen, die Quellen, die wir hier haben, sind ein Teil der Realität. Man kann aber auch im 16. Jahrhundert mit diesen Geschehnissen, mit diesen Vorgängen anders umgehen. Man kann auch gegen seine Zeit und gegen die Vorurteile seiner Zeit andenken. Und das ist ein Aspekt, den wir in der Ausstellung doch etwas weiterentwickeln möchten.
Ja, sehr schön, wunderbar. Also ich glaube, da fühlen sich viele von angesprochen, sich das mal genauer anzusehen. Wie gesagt, im Generallandesarchiv in Karlsruhe könnt ihr das besichtigen. Allerdings in Anführungsstrichen nur bis zum 9. August 2024. Also da habt ihr nicht ganz so viel Zeit wie für die große Landesausstellung. Da müsst ihr dann etwas schneller hinkommen. Alle weiteren Informationen zu dieser Korrespondenzausstellung geben wir euch natürlich auch in die Shownotes. Da findet ihr einen Link, wo ihr auf die Ausstellungswebsite kommt. Und in diesem Sinne darf ich sagen, lieber Herr Brüning, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute mit dabei waren.
Danke, Herr Gehl.
Wenn ihr mehr Informationen zur großen Landesausstellung haben wollt, dann kennt ihr das inzwischen, dann geht ihr auch in die Shownotes und findet da den entsprechenden Link zu unserer Ausstellungswebsite, die dann auch wiederum auf die des Generallandesarchivs verlinkt. Also ihr kommt da auf jeden Fall von A nach B und von B nach A, das ist kein Problem. Wenn ihr Lust habt auf weitere Podcasts, dann schaltet auch gerne in der kommenden Woche wieder ein oder schaut auch bei meinem Podcast Epochentrotter vorbei. Und das Badische Landesmuseum findet ihr natürlich auch, wie immer, auf allen gängigen Social-Media-Plattformen. Die entsprechenden Links geben wir euch da auch in die Shownotes. Und mir bleibt damit auch nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao, ciao.